Hat man bisher die Oper als die komplexeste Kunstform bezeichnet, weil so viele Dinge, also so viele verschiedene Zeichnerarten zusammenkommen, dann ist das eigentlich jetzt passé, weil die Computerspiele sind mindestens so komplex. Denn wenn wir alles tun müssten, ja, dann wäre das Spiel eben auch kein Spiel mehr, sondern einfach nur eine Verdopplung unserer tristen Realität, die wir doch eigentlich entkommen wollen. Also diese Vorstellung von, ja, dann haben wir die Virtual Reality Brille und dann ist es, das Ding wird keiner kaufen, ja. Also das ist wirklich eine falsche Vorstellung. Also Games leben von begrenzten Handlungsmöglichkeiten. Spiele ganz besonders dann wirksam sind, also auf der phänomenalen Ebene als Spieler merkt man das eben, wo sie tun, was sie sagen, anstatt etwas nur zu präsentieren. Und in dieser Form sind Games dann auch eine einzigartige Kulturform.
Diese Stimme gehört Sebastian Ostrich. Ostrich ist Philosoph und Privatdozent an der Universität Heidelberg. Let's Play or Game Over heißt das Buch, in dem er eine Ethik des Computerspiels entwirft und Fragen nachgeht wie, was für eine Realität ist das eigentlich, die sich da beim Gamen vor uns auf den Bildschirmen auftut? Und wie spielt sie in unser Leben zurück? Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt Sebastian Ostrich im Januar 2024 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
So, jetzt aber. Schön sind wir da. Das ist das Maximum an Schweizerdeutsch, was ich... Also das war ja auch nur so halb, ja. Aber das habe ich gerade noch so gelernt. Schön, dass so viele... Also bis vor 2 Minuten saßen nur 3 Leute da und dachte ich, okay, das waren dann die Freaks und Geeks und Nerds. Aber es gibt mehr. Vielleicht wollen es auch mehr werden. Ja, danke für die Vorstellung, Gina. Danke auch, dass ihr alle da seid. Vielleicht ganz kurz noch zur Korrektur. Es muss ja alles eine Richtigkeit haben für die Deutschen. Ja. Also inzwischen bin ich an der Uni Heidelberg, nicht mehr in Stuttgart. Aber ich habe tatsächlich in Stuttgart über Computerspiele geforscht und dieses Buch geschrieben. Und das war deswegen so schön, weil... ich auch tatsächlich schon sehr lange Computerspiele gespielt habe, aber eigentlich keine Zeit mehr dafür hatte. Aber wenn man es berufshalber machen muss, dann, wie du spielst um 14 Uhr, ja, ich muss arbeiten, ja. So. Und entstanden ist dann auch noch dieses Buch, das letztes Jahr bei DTV erschienen ist. Und ja, es geht, der Titel sagt, es geht um die Ethik des Computerspiels, aber ist bei mir sehr weit gefasst. Also hätte auch Philosophie des Computerspiels dastehen können, weil Ethik, also die Fragen, die mich beschäftigt haben, waren nicht nur so ganz enge moralische Fragen, also was ist erlaubt oder verboten im Zusammenhang mit Computerspielen. Also ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch eine Killerspiele-Debatte gab, in Deutschland wird die immer wieder aufgewärmt, ja. Sondern, also es ging nicht nur darum, sondern es ging auch um Ethik in einem weiteren Sinne, nämlich um Ethik im Sinne des Guten, des gelingenden Lebens und die Frage, wie denn eigentlich Spiele zu einem guten, einem gelingenden Leben, einem erfüllten Leben beitragen können oder vielleicht auch hinderlich sein können. Das war also der breit gefasste Ethikbegriff in diesem Buch. Ja, und jetzt heute bin ich eben mit einer Frage konfrontiert worden für den heutigen Abend, nämlich wie bilden Games die Welt ab. Ja, bevor ich etwas zu der Frage sage, möchte ich aber selber noch eine Frage an euch stellen, weil nämlich das A und O eines Vortrags natürlich ist, das Publikum zu kennen. Also, wer spielt denn hier regelmäßig Computerspiele? Ah, ja, doch einige, ein paar, okay. Wer hat überhaupt keine Ahnung von Computerspielen? Also vielleicht mal Candy Crush auf dem Handy oder so, aber das zählt eigentlich nicht, ja, muss ich euch sagen. Also wer hat überhaupt keine Berührung mit Computerspielen? Auch sehr gut. Also ungefähr Hälfte, Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise ein Drittel und ein Drittel ist einfach nur schüchtern. Die spielen dann vielleicht irgendwie die ganz harten Dinge, ja, die sich jetzt nicht trauen oder so. Also, aber gut zu wissen, also wenn, ich hoffe, es ist für alle verständlich, also für die Nicht-Gamer und ich hoffe, es ist gleichzeitig nicht langweilig für die Gamer. Aber vielleicht haben wir einfach nachher in der Bar noch Zeit, uns dann auszutauschen. Also, wie bilden Games die Welt ab? Ja, jetzt schickt man dem Philosophen so eine Frage und dann hat man schon einen Salat, weil der Philosoph fängt jetzt nämlich drüber an nachzudenken, wie man die Frage eigentlich verstehen könnte. So, also könnte man jetzt einen Vortrag darüber halten, wie man diese Frage interpretieren kann. Und also ich möchte jetzt ganz kurz auf eine naheliegende Deutung dieser Frage eingehen, die ich dann aber nicht weiter verfolge, sondern dann sage ich, was ich eigentlich sagen möchte. Aber so ganz naheliegend, und das hat mich, so bin ich draufgekommen, weil mich eine nette junge Dame aus dem Radio, wie heißt das beste Radio in Luzern? So, Dreifach, gefragt hat, nämlich genau in diesem Sinne, ja, die hat mich hier im Vorfeld interviewt und dann hat die mir genau diese Frage gestellt und dann ist mir aufgefallen, ach, so hat die das verstanden. Ha, darüber wolltest du eigentlich gar nicht reden, egal, baust du es in deinen Vortrag ein. Also eine naheliegende Frage oder Auffassung der Frage, wie bilden Games die Welt ab, wäre zu fragen, ja, wie funktioniert eigentlich das World Building in Computerspielen. Also was ist mit Worldbuilding gemeint? Wie machen Computerspiele das? Wie funktioniert das eigentlich, dass die eine Welt erschaffen, in der wir gewissermaßen nicht nur imaginativ, auch intellektuell, emotional eintauchen können, uns in denen verlieren können, in denen wir ja sogar auf eine gewisse Art und Weise handeln können, Dinge ausprobieren, uns selber ausprobieren können. Wie funktioniert das? Wie funktioniert so eine Art von Worldbuilding in Games? Eine gute Frage, ja. Ich gebe nur eine Antwort. Wenn ich heute eine geben würde, ich deute eine an, ja, dann müsste ich darauf eingehen, was es heißt, dass Games interaktive Zeichensysteme sind. Das klingt schon furchtbar langweilig, interaktive Zeichensysteme, aber ich versuche es zu erklären. Es ist eigentlich recht naheliegend. Also Zeichensysteme. Alle Kunstformen sind eigentlich Zeichensysteme. Ein Zeichen ist erstmal nur etwas, was für etwas anderes steht. Und bei Games haben wir eine ganze Fülle an Zeichen. Wir haben visuelle Zeichen, natürlich ganz primär. Ja, deswegen heißt die Dinge auch manchmal Videogames, Videospiele. Wir haben aber natürlich auch akustische Zeichen. Wir haben es mit Musik zu tun, mit Text zu tun. Ja, was richtig Interessantes in letzter Zeit sind auch eigentlich die haptischen Zeichen, die wir bekommen. Also die Gamer kennen es, ja, vor allem also die PlayStation oder die Switch-Gamer auch, ja. Der Controller, der vibriert inzwischen auf so diffizile Art und Weise, dass man wirklich irgendwie haptisch, taktil darüber ganz viel erfahren kann. Also je nachdem, auf welchem Untergrund man läuft zum Beispiel. Ja, oder wenn etwas in der Welt um einen herum wackelt, dann wackelt eben dieser oder vibriert der Controller entsprechend. Also auch diese Art der Zeichen wird bei Computerspielen bestimmt und hat man bisher die Oper als die komplexeste Kunstform bezeichnet, weil so viele Dinge, also so viele verschiedene Zeichenart zusammenkommen, dann ist das eigentlich jetzt passé, weil die Computerspiele sind mindestens so komplex. Ja, ganz im Ernst, ja. Und wir haben es jetzt mit Systemen deswegen zu tun, damit will ich ausdrücken, dass die Zeichen jetzt nicht einfach nur nebeneinander laufen, sondern die beeinflussen sich alle wechselseitig. Also die Bedeutung dessen, was man sieht, hängt natürlich zusammen mit der Bedeutung dessen, was man hört, was man fühlt, was man vielleicht liest, was man eingeblendet bekommt, noch zusätzlich. Also eine sehr komplexe Geschichte. Und damit, also das wäre das Zeichensystem. Und damit aber noch nicht genug, sondern wir haben es auch noch mit interaktiven Zeichensystemen zu tun. Was ist jetzt mit Interaktivität gemeint? Also es gibt so eine ganz naive Form oder Vorstellung von Interaktivität, die besagt, klar, klassische Kunst oder Kunstformen oder Medienformen, die sind eben nicht interaktiv. Also wenn wir einen Film schauen, dann sind wir passiv. Oder wenn wir ein Bild betrachten, sind wir passiv. Das stimmt, glaube ich, nicht. Also wenn wir einen Film schauen, sind wir sehr wohl aktiv, denn wir müssen imaginativ mitgehen. Wir müssen uns hineindenken, hineinfühlen, mit den Charakteren mitgehen, wenn uns das überhaupt irgendwie betreffen soll, wenn wir der Geschichte überhaupt folgen wollen. Dasselbe mit dem Bild. Ansonsten, also wenn wir das nicht tun, ja, und zum Beispiel plaudern, durch ein Museum laufen oder irgendwie nicht drauf achten und wir gucken zwar in die Richtung der Bilder oder wir gucken auf den Bildschirm, aber sehen nicht hin, dann merken wir eigentlich, wir wissen gar nicht, was wir angeschaut haben. Ja, und da sieht man, oder daran erkennt man, dass eben auch bei all diesen passiven Kunstformen eine gewisse Form von Interaktivität gefragt ist. Und diese Form von Interaktivität gibt es natürlich auch bei Games, aber Games gehen einen Schritt weiter, und zwar einen ganz entscheidenden Schritt, denn bei Games können wir ja selber handelnd die Welt, mit der wir interagieren, also die wir mitimaginieren, die können wir selbst verändern. Und das ist eine sehr seltsame Form von Handlung auch. Denn das ist eine Handlung, die überschreitet so eine Grenze zwischen Realität und Fiktion. Denn in der Realität sitzen wir auf der, also ich nehme jetzt mich, ich sitze auf der Couch in der Jogginghose und drücke auf so Plastikknöpfe. Ja? Und gleich, also das ist ja, so kann man beschreiben, was ich tue. Zugleich aber schlage ich einem Moblin mit seiner eigenen Keule auf den Kopf. Ein Moblin, das ist so eine Art Ork oder sowas aus Zelda. Fällt mir jetzt ein, weil mein Sohn das gerade spielt. Ja? Okay, also und ich schlage dem gewissermaßen auf dem Kopf mit der Keule, indem ich einen Knopf drücke. Also etwas Reales beeinflusst etwas, ja, etwas Fiktives eigentlich. Etwas, was sich ja nicht in der Realität abspielt, sondern nur in dieser Welt, die mir zwar gezeigt wird, die ich aber gleichzeitig denkend, fühlend mit imaginiere. Und auf diese Art und Weise einzigartig sind Games eigentlich interaktiv und in einem starken Sinne interaktiv. Und gerade über diese starke Interaktivität bauen sie ja dann auch diese Welterlebnisse auf oder dadurch entstehen diese ganz besonderen Welterlebnisse. Ja, das wäre jetzt ein interessanter Vortrag geworden, das weiter auszuführen. Aber ich wollte das mal anteasern. Ja, also das gibt's auch, das steht auch im Buch mehr dazu. Aber vielleicht erstmal nur so viel. Man könnte, das wäre jetzt, wenn man so will, die Frage nach dem, wie bilden Games die Welt? Aber es ist ja so eine komische Doppelfrage, die ich da habe. Wie bilden Games die Welt ab? Nun ja, mit dem Abbilden könnte man das vielleicht noch so ergänzen, ja, inwieweit können oder sollen Games denn die Realität abbilden? Und da gibt es auch ein Missverständnis, das oft auftaucht, auch bei Gamern. Also ich kann mich noch an die eigene Jugend erinnern. Boah, wäre das cool, wenn mal die Games so weit sind, dass man einfach alles machen kann. Einfach alles ist dann wie die Realität. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass das furchtbar wäre, wenn das wie die Realität wäre. Warum? Weil der ganze Reiz von Computerspielen dadurch kommt, dass die Handlungen, die wir in diesen Welten ausüben, in die wir ausführen, dass die sehr begrenzt und sehr spezifisch sind. Und zwar, dass die klar geregelt sind. Also, dass es eine klare Input-Output auch Relation gibt. Denn die Realität, diese hier, ja, die ist schrecklich chaotisch und unkontrollierbar. Ja, also es ist ein Drahtseilakt jetzt hier, dass ich hier so stehe. Wenn ich das jetzt irgendwie in so einem Text-Adventure machen müsste, ja, wären die Wege, wie etwas schiefgehen kann, ja, die Zahl der Möglichkeiten, wie etwas schiefgehen kann, ja, viel geringer, ja, es ist einfach nämlich hier muss es berechenbar sein in einem Spiel und das macht aber auch den Reiz gerade aus, vielleicht Dinge tun zu können, die wir in echt nicht tun, aber eben nur bestimmte Dinge tun zu können. Denn wenn wir alles tun müssten, ja, dann wäre das Spiel eben auch kein Spiel mehr, sondern einfach nur eine Verdopplung unserer tristen Realität, die wir doch eigentlich entkommen wollen. Also diese Vorstellung von, ja, dann haben wir die Virtual Reality Brille und dann ist es, das Ding wird keiner kaufen, ja. Also das ist wirklich eine falsche Vorstellung. Also Games leben von begrenzten Handlungsmöglichkeiten. Okay, so jetzt springe ich zum eigentlichen Thema, wie ich das Thema nämlich verstehen will. Und ich mache das, oder eben eine andere Art und Weise, wie man das versteht, wie man die Frage verstehen könnte, wie bilden Games die Welt ab? Und wahrscheinlich habt ihr und haben sie noch zig andere Möglichkeiten, diese Frage zu interpretieren. Aber nun eben zu der, die mich interessiert. Und ich erschlage sie jetzt erstmal mit einem Zitat eines Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Das ist Deformation professionell bei mir, weil ich habe 10 Jahre zu dem geforscht und man kommt dann nicht los. Das ist ein bisschen so, Stockholm-Syndrom. Ja. Philosophisches Stockholm-Syndrom. Also, aber Hegel sagt eben auch manchmal kluge, also meistens unverständliche Sachen, aber das ist richtig klug und verständlich. Ist erst das Reich der Vorstellung revolutioniert, so hält die Wirklichkeit nicht aus. Das schrieb Hegel an einen Freund in einem Brief Anfang des 19. Jahrhunderts. Und was er damit ausdrücken wollte, ist Folgendes. Um die Wirklichkeit zu verändern, muss man gar nicht direkt in die materielle Wirklichkeit hineinwirken, sondern was viel mächtiger ist, ist den Umweg über den Geist zu nehmen. Zu verändern, wie wir denken, zu verändern, wie wir imaginieren, zu verändern, wie wir Dinge vorstellen, auch natürlich zu verändern, wie wir Dinge bewerten. Also unsere Vorstellung vom Wahren, vom Schönen, vom Guten, die verändert viel effektiver letztlich auch die Realität, als wenn wir unsere Vorstellungen unverändert laufen lassen. Warum ist das so? Das liegt daran, weil der Mensch danach strebt, die Welt nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Er ist der Welt, also wir sind der Welt nicht ausgeliefert, sondern wir machen uns, ja, so viel Pippi Langstrumpf muss dann sein, ja, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Also wir versuchen es zumindest. Es geht natürlich oft genug schief, aber dass wir die Welt formieren, dass wir sie bilden, ja, das ist unbestritten, dass wir versuchen, sie zu bilden, sie an uns, unsere Umwelt an uns anzupassen. Und Hegel erkennt hier eben in diesem schönen Spruch, dass wir, um Veränderungen in der Wirklichkeit zu erreichen, eben die Vorstellungswelt revolutionieren müssen. Aufgenommen findet sich dieser Gedanke unter anderem bei einem Marxisten, einem italienischen, einem sehr klugen Mann und auch einem Praktiker der Revolution, muss man sagen, Antonio Gramsci. Und nach Gramsci wird die gesellschaftliche Wirklichkeit eben, wie bei Hegel, durch geistige, ideologische, kulturelle Faktoren geprägt. Und Gramsci zieht daraus den Schluss, dass wer eben die Wirklichkeit verändern, wer die Gesellschaft beherrschen will, der muss nach kultureller Hegemonie, also nach kultureller Vorherrschaft streben. Man kann das diesen Zusammenhang auch nochmal mit einem anderen Schlagwort, das man von Gramsci her kennt, ausdrücken. Nämlich man kann sagen, ja, wer nach politischer Macht strebt, indem er kulturelle Arbeit betreibt, ja, der betreibt letztendlich Metapolitik. Das heißt, man versucht, das Politische zu verändern, indem man eigentlich auf einer höheren, nämlich auf einer kulturellen Ebene einsetzt und versucht zu verändern, wie wir über die Welt denken. Wenn man so will, der Hegel hat es schon gesagt. Ja? Aber das eben auch, aber Gramsci ist einfach irgendwie hipper. Deswegen soll der hier auch nochmal seinen Ort haben. So, und was hat das jetzt bitte mit Games zu tun? Na, es ging ja schon jetzt viel um Weltbildung und Weltformierung. Na, ich möchte die Frage, die interessiert mich. Was ist die metapolitische Dimension von Games? Also wie funktioniert die Bildung der Welt, die Formierung der Welt durch Games? Das Stichwort wäre hier Propaganda. Wobei Propaganda wirklich in einem ganz weiten Sinne gemeint ist. Es muss gar nicht negativ besetzt sein oder irgendwie als irgendwie aufdringliche Ideologie, sondern Propaganda kann einfach nur im Sinne von befürworten, will ich das hier verstanden wissen. Mir fällt nur kein besserer Ausdruck ein. Also es umfasst Propaganda im engeren Sinne, aber es geht wirklich nur darum, auf eine bestimmte Weltsicht, die vertreten wird. Ja, wie verändern wir die Welt? Und dabei natürlich die andere Frage, das ist die Frage der Abbildung, welche Rolle dann bei dieser Weltveränderung eigentlich die Repräsentation der Wirklichkeit spielt, also der Repräsentation so wie sie ist. Man könnte also fragen, das möchte ich fragen, wie eigentlich die Abbildung der Realität in Spielen zusammenhängt mit dem, was Spiele vielleicht metapolitisch oder ja in diesem hegelischen Sinne weltverändernd bewirken können. Wie hängen also Abbildung und Bildung, Formierung der Welt bei Games zusammen? Ist das einigermaßen verständlich, was der Philosoph da redet? Ein paar Leute nicken. Ja, musste mal für sich vergewissern, dass die Zuschauerschaft noch lebt und ich sehe nur Licht. Gut, ich nehme einen Schluck Getränk. Ja, und dass die Frage überhaupt relevant ist, das muss vielleicht für die Nicht-Gamer noch gesagt sein. Das hat auch damit zu tun, dass Games einfach ein immenser kultureller Faktor sind. Ich kenne noch die Generation, die sagt, ha, da daddeln die Kinder wieder. Aber die Kinder, die da daddeln, die sind halt wie ich 40. Und die anderen, die hier spielen, auch, ja, und haben selber Kinder, die schon spielen. Also diese Nerd- und Außenseiterkultur ist einfach zum Mainstream geworden und die ist gewissermaßen, die Spieler haben nicht aufgehört zu spielen. Wenn man es jetzt irgendwie ökonomisch sehen will, ja, die Game-Industrie setzt mehr um als die Filmindustrie weltweit, ja, für die Nicht-Gamer. Allein daran kann sich schon bemessen, was das für ein ökonomischer Faktor ist. Man könnte jetzt natürlich auch kulturpessimistisch sagen, es sagt nur, was, wie infantil unsere Gesellschaft ist. Auch das nochmal wäre nochmal ein anderer Vortrag. Also sehen, es stecken mehrere Vorträge in diesem Vortrag. Ja, was ist jetzt mein zentraler Punkt? Also mein erster zentraler Punkt ist, dass aus einer isolierten Betrachtung einer Repräsentation eigentlich kein Schluss auf die Befürwortung des Repräsentierten möglich ist. Was soll das heißen? Und so funktioniert das nämlich die Killer, so funktioniert die Killerdebatte meistens. Oh, da werden irgendwie, da wird abgelichtet oder wird gezeigt, wie Menschen erschossen werden. Also befürwortet das Game, dass Menschen erschossen werden. So läuft die Argumentation. Und ich denke, das ist eine ganz falsche Argumentation, weil sie ist falsch, insofern sie den Kontext der Darstellung und das Wie der Darstellung nicht berücksichtigt. Diesen Punkt ist ganz zentral und den möchte ich jetzt an drei Beispielen Ihnen zeigen. Ja, ich fange mal an mit dem Beispiel Geschichte. Ich zeige jetzt in Deutschland verfassungsfeindliche Symbole, aber sie stehen jetzt im Zeichen der Wissenschaft und außerdem sind wir in der Schweiz und Sie werden das verkraften. So, also Sie sehen hier ein Hakenkreuz und Sie sehen dasselbe Symbol hier. Ja, und sie stammen beide aus Spielen. Mein Punkt ist jetzt, das ist ein ganz trivialer, dass sie einfach aus diesem isolierten Zeichen dieser beiden Hakenkreuze nicht darauf schließen können, ob das Spiel, in dem diese Hakenkreuze gezeigt werden, also ein Nazi-Spiel ist oder nicht. Ja. Denn wenn sie das tun, dann verwechseln sie nämlich Repräsentation, also Darstellung mit Befürwortung oder mit Propaganda. Das erste, also das Pixeligere, das stammt jetzt nämlich tatsächlich aus einem Nazi-Spiel, nämlich aus diesem schrecklichen Machwerk, dem KZ-Manager, ja, ist aus den 80er Jahren entwickelt worden für den Commodore 64. Ich glaube, es wird auch außerhalb der wissenschaftlichen Literatur, ist es unbekannt, ja, vielleicht gibt es noch irgendwo einen so einen Nazi, der mit so einem ganz alten PC in unserem Keller sitzt, ja, aber es ist für die Pointe, es ist entscheidend, ja, das war damals natürlich irgendwie ein Ding, ja. Also es ist ein Neonazi-Propagandaspiel gewesen in den 80ern. Und es ist also vom Spielaufbau ein Ressourcen-Management-Spiel, ja. Es hat halt den perversen Twist, dass man ein Vernichtungslager managt. Sie müssen also gewissermaßen aber diesen Hintergrund wissen, Sie müssen jetzt also die Spielmechanik, die ich jetzt in einem Satz genannt habe, Sie müssen die Spielmechanik kennen und dann sehen Sie, ach, ich muss in diesem Spiel, was muss ich in dem Spiel machen? Okay, klar, dann weiß ich auch, was das Hakenkreuz hier zu bedeuten hat. Das andere ist aber das besser hier dargestellte Hakenkreuz, ja, das rechts, also von Ihnen aus auch rechts, ja. Hakenkreuze sind immer rechts eigentlich, ja. Also, das stammt aus einem Spiel aus dem Jahr 2020, nämlich Through the Darkest of Times. Und das ist ein dezidiert, ja, antinationalsozialistisches Spiel. Es richtet sich gegen die nationalsozialistische Vernichtungsideologie. Und das ist auch ein strategisches Simulationsspiel. Und man schlüpft hier in die Rolle von Widerstandskämpfern und man muss eben Nachrichten weiterleiten, Flugschriften verteilen, Unterstützer gewinnen und so weiter. Und Sie sehen schon auch hier, der entscheidende Unterschied ist das Gameplay, also die Art und Weise, die Interaktion mit der Spielwelt, die eben darüber bestimmt, wie eine Repräsentation zu deuten ist. Ja, also bitte an alle Eltern, wenn Sie irgendwo ein Kinderzimmer laufen und Sie sehen irgendein Zeichen, das Sie schrecklich finden, warten Sie ab, was denn da eigentlich gespielt wird, also wie das Gameplay ist, weil erst dann verstehen Sie den Kontext dieses Zeichens. Okay, ein zweites Beispiel, wo es schon etwas nicht so ganz so klar ist und kontroverser wird, ist das Beispiel Geschlecht. Es gibt in der Gaming-Welt immer schon eine große Debatte um die Repräsentation männlicher und weiblicher Geschlechterrollen und eine Medienkritikerin namens Anita Sarkeesian hat eine ganz viel gesehene Videoreihe produziert vor schon über 10 Jahren, in der sie stereotype Darstellungen in Videospielen kritisiert hat, also geschlechtsstereotype Darstellungen. Und vor allem hat sie die Jungfrau in Nöten, also die Damsel in Distress, kritisiert, dass das immer wieder auftaucht. Also gewissermaßen eine hilflose Frau, die von einem Mann gerettet werden muss. Und in ihrer Kritik hat es nicht mal die Mario-Reihe geschafft, außen vor zu gelassen zu werden, weil Prinzessin Peach dort eben auch typisch stereotypische Damsel in Distress sei. Und ich zeige ich Ihnen mal ganz kurze Videos, die in diese Richtung deuten. Ich halte es gleich kurz an, damit Sie es lesen können, weil das ist alles, was das 1988er Super Mario Bros. Tweeten hatte, war: Yo, I kidnapped the princess while you were running around. She's here in my castle if you dare to try and rescue her. Ha ha ha, King of the Koopa. Der Rest ist selbsterklärend. Das ist übrigens Koopas, also Bowsers Sohn. Ja. Ich weiß aber gerade gar nicht, was der dann mit der Prinzessin will. Noch zu jung. Das ist das aktuellste Mario-Spiel, Super Mario Odyssey 2017. Ganz hervorragend. Sie sehen Bowser hier schon im Hochzeitsanzug. Einmal so gebraucht werden, ja, wie Mario. Also, time for my wedding, Peach. With Peach, jealous Mario. Also, Sie sehen Peach ganz untätig, unfähig, sich selbst zu helfen. So, und das hat also hier den Sexismus, also solche Szenen haben den Sexismusvorwurf produziert. Ich halte es insgesamt bei dieser Diskussion eher mit der feministischen Philosophin Christina Hoff Sommers, wobei das ist eine Gleichberechtigungsfeministin. Und die hat diese Kritik eigentlich als überzogen zurückgewiesen, weil sie sagte, naja, es gibt eben auch idealisierte Rollen bezüglich auf Männer, also auch auf Männerkörper. Nicht nur die Frauen sehen in Computerspielen meistens sehr gut aus, sondern auch die Herren der Schöpfung haben meistens mehr Muskeln als die, die auf dem Sofa sitzen und dann das spielen. Das stimmt auch tatsächlich. Ja, also es gibt gewissermaßen in beide Richtungen eine Idealisierung und das sei eben auch dem Medium oder überhaupt eben der Fiktion gemäß oder eben das liege in der Natur und dürfe da nicht irgendwie logisch überhört werden. Und auch eben das sei irgendwie, ja, seien einerseits harmlose Spiele wie Mario würden nicht ideologisch überfrachtet. Das war also die Kritik, die Frau Hoff Sommers vorgebracht hat. Und was ich eben noch zu bedenken geben würde, ist, dass es gar nicht so eindeutig ist, dass die Frauen in Computerspielen immer so tatenlos sind oder so tatenlos dargestellt werden. Denn man kann in sehr vielen Mario-Spielen auch Peach spielen und kontrollieren. Also ich spiele sehr oft gern mit Peach. Wenn es geht, die hat total coole Fähigkeiten. Auch da, wo man nicht mit ihr spielen kann, wird sie auch manchmal ganz anders dann dargestellt. Nämlich gerade in diesem letzten Mario-Spiel, das wir zum Schluss gerade gesehen haben, möchte ich die Endsequenz zeigen. Also ein Spoiler. Ja, weil hier ganz bewusst mit der Damsel in Distress gebrochen wird. Das letzte Level ist auf dem Mond. Also die Hüte, die sind auch lebendig und man hat also wirklich wochenlang gespielt, um Peach zu retten, und dann lässt die einen einfach stehen. Also, ich habe das mit meinem Sohn zusammen gespielt, der war echt empört. Ich eigentlich auch. Und Sie sehen, ja, also die beiden, der Bösewicht und hier der Protagonist, versöhnen sich sogar noch, vereint im Leid, zurückgewiesen von der Frau. also ganz, ist wirklich auch witzig gemacht, ja, also es konterkariert eigentlich das, die Damsel in Distress. Gut, halbes Happy End. So, vielleicht nochmal ein weiteres Beispiel zum, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil ich merke, ich rede mehr, als ich sollte. Also, noch ein weiteres Beispiel aus dem Themenkomplex Geschlecht. Ein bisschen ernsteres, und zwar geht es um das Spiel The Last of Us 2. The Last of Us 1 war eines der erfolgreichsten Spiele für die PlayStation. Das spielt in einer postapokalyptischen Welt, was jetzt nicht so neu ist. Machen viele Spiele. Es ist ein Action-Adventure-Spiel. Aber was eben so besonders hervorgehoben wurde, was besonders intensiv war bei diesem Spiel, war eben die Geschichte und die Charakterentwicklung. Es ging eigentlich um ein Vertrauensverhältnis zwischen einer Ersatzvaterfigur und einem kleinen Mädchen in dieser postapokalyptischen, von einer Zombie-Plage bedrohten Welt. Und im zweiten Teil änderte sich das dann so, dass man eben nicht mehr den erwachsenen Mann, also den Beschützer des kleinen Mädchens spielte, sondern vor allem das nun nicht mehr so kleine, sondern erwachsene gewordene Mädchen Ellie. Und das Mädchen wurde auch erwachsen, auch hinsichtlich ihrer Sexualität. Und so, sie führt eine lesbische Beziehung in diesem Spiel. Die Freundin ist aber, glaube ich, gleichzeitig schwanger von einem Freund. Also die Freundin ist dann bisexuell. Und wir haben gleichzeitig im Spiel auch noch Lily. Und Lily heißt eigentlich Lev. Also das ist hier der Junge, die Dame, welchen Namen man sagt. Ja, es ist also ein Junge, der aber ein... Nein, andersrum, es ist eigentlich ein Mädchen, das ein Junge sein möchte. Also es fällt zwar nie das Wort Trans in diesem Spiel, aber es geht eben darum, dass hier jemand eben sich in seinem Geschlecht anders ausdrückt oder anders verhält, als das dann auch eben die Gesellschaft, in der dieses Kind aufwächst, möchte. Was war also die Reaktion von Gamern auf dieses Spiel? Sehr interessant, die Kritiker fanden das ganz großartig und die Gamer, da waren die Stimmen sehr gespalten. Also sehr instruktiv war, sich auf der Bewertungsseite Metacritic die Kritiken anzusehen. Und viele haben das eben kritisiert mit dem Hinweis, ja, hier wird irgendwie eine Ideologie uns vorgesetzt und das macht das irgendwie das Spiel kaputt, weil es irgendwie so überpolitisiert ist. Und es gab eine sehr interessante Rezension und die betonte, das möchte ich kurz sagen, also vorlesen, dieses Zitat: Es ist keine große Sache, also die LGBTQ-Beziehungen, sie sind keine große Sache, sie sind einfach da. Und das war also das Resultat, und ich glaube, die Rezension hatte recht mit diesem Satz. Und ich glaube aber genau, dass da jetzt das metapolitische Potenzial für das Spiel besteht, dass eben auch dann manchen Spielern auch deswegen sauer aufstieß, weil hier tatsächlich gerade daraus die Kraft erwächst dieses Spiels, dass sie etwas ganz nonchalant gewissermaßen als Normalität präsentiert und nicht ins Zentrum rückt, sondern in ihrer Nebensächlichkeit präsentiert. Und das ist eben bei Kunstwerken, aber auch bei Games ganz oft der Fall, wenn sie eben nicht das zum Hauptfokuspunkt machen, sondern wenn man so will, im Hintergrund mitlaufen lassen, in der Darstellung, in der Skizzierung der Welt. Aber daran sieht man schon, ja, Games sind eben dann doch mehr als bloße Games. Man kommt nicht drum rum. Ja, vielleicht kann man auch bei Mario sagen, na gut, das ist halt doch nur, ist nur Zeitvertreib. Aber schon hier ist es so, ja, man... sind diese Beziehungen nicht da, ist es irgendwie ein Politikum? Sind sie da, ist es auch ein Politikum? Aber anders, was will man mehr als Gamer? Man wollte immer ernst genommen werden als kulturelles, als echtes Kulturmedium. Jetzt hat man den Salat, ja? Das wäre meine Einschätzung an dieser Stelle. So, noch ein allerletztes Beispiel aus einem anderen Gebiet, nämlich dem der Politik. Und hier habe ich jetzt bei Propaganda mal die Anführungszeichen weggelassen, weil hier geht es jetzt wirklich um politische Propaganda. Und zwar möchte ich Ihnen ein Spiel zeigen, das heißt Tonight We Riot. Und Tonight We Riot hat sich ganze Sache des Kommunismus verstrieben. Also auch das Entwicklerstudio ist als Arbeiterkooperative organisiert. Und vor der Optik her, Sie werden es gleich sehen, hat das so eine Ende 80er, Anfang 90er Jahre Beat'em 8-Bit oder 16-Bit Optik. Wobei das hier jetzt nicht aus Grund technischer Limitiertheit diese Pixeloptik durch dargestellt oder gewählt wurde, sondern eben als bewusstes Stilmittel. Ich zeige jetzt einfach mal den Trailer. Okay, also auch hier, man merkt gleich, der Soundtrack macht was aus bei dem Spiel. Ja, man kommt gleich ins Nicken. Es gibt auch eine große Portion natürlich Humor in dem Spiel. Also jetzt der kapitalistische Bösewicht ist natürlich hier sehr überzeichnet dargestellt. Und man kämpft jetzt hier eben mit allen möglichen, mit Molotow-Cocktails, mit Kettensägen, mit Steinen, mit Pflastersteinen. Gegen Polizisten, Drohnen, riesige Roboter, systemkonforme Waldarbeiter, libertäre Milizionäre und so weiter. Und das Spiel ist einfach, also ist trotz allem Humor, ja, oder Überzeichnung, ist es aber, also ist es klar, das Spiel meint es ernst mit der Botschaft, ja. Also es ist jetzt irgendwie kein, es ist kein Demokratiesimulator, ja. Um es mal so auszudrücken. Sondern es ist einfach ein offen kommunistisches Spiel. Und es meint es also, es meint es ernst. Ja, das Spiel meint es ernst. Und was nun jetzt ganz besonders interessant ist, egal wie man zu der Ideologie steht, also auch ich als Antikommunist finde das Spiel als Spiel gut. Warum? Weil das Spiel etwas macht, ja, nämlich es macht das, was es sagt. Der Spieleforscher Ian Bogost hat dafür einen sehr treffenden Namen, nämlich prozedurale Rhetorik. Das klingt irgendwie cool. Heißt aber Folgendes. Es gibt im Spiel die Möglichkeit, auf der Ebene der Spielmechanik einzuholen, was man auf der symbolischen Ebene präsentiert. Und das macht jetzt Tonight We Ride wie folgt. Man steuert immer eine dieser Figuren, die Sie da gesehen haben. Und am Anfang beginnt man mit einer. Und nach und nach befreit man dann irgendwie Arbeiter und die proletarischen Massen strömen dann dazu. Und dann, wenn dann die Figur, die man steuert, stirbt, dann übernimmt man einfach die Steuerung der nächsten Figur aus dieser Masse. Und das geht dann eben so lang, bis eben keiner mehr da ist. Also einerseits bringt das irgendwie hier mehr Leben, ja. Andererseits, die Massen machen genau das, was man mit der Figur macht, die man steuert. Also wenn man mit der einen Figur dann irgendwie, dann fliegt dann eben nicht ein Ziegelstein, sondern es fliegen 100 Ziegelsteine. Und je mehr dazukommen, umso mächtiger wird man. Also, wenn man so will, man auf spielerischer Ebene ist abgebildet, nachvollziehbar, nachspielbar, nachhandelbar, was auf ideologischer Ebene ausgegeben ist, nämlich dass hier die Revolution durch die Mobilisierung der Massen geschehen soll. Ja, es wird also nicht nur erzählt, ja, du brauchst die Massen, um den Kapitalismus zu überwinden, sondern es wird gezeigt auf der Gameplay-Ebene. Und das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, unabhängig, wie man zu der Botschaft steht, ja, sondern einfach als Spiel ist es gelungen. Und das ist eben das glaube ich, das Entscheidende, auch wo Spiele ja das Bilden und das Abbilden zusammenführen können auf ganz einzigartige Weise, ist über eine solche prozedurale Rhetorik. Jetzt könnte ich noch Ihnen das rechte Gegenspiel dazu zeigen, aber die Zeit ist leider zu knapp und dieses rechte Gegenspiel oder Gegenstück hat auch nicht diese coole prozedurale Rhetorik eigentlich. Deswegen, ich komme zu meinem Fazit und ich habe es eigentlich gerade schon gesagt. Also, wie Games die Welt abbilden, hat durchaus Auswirkungen darauf, wie sie als wirklichkeitsbildende Kulturgüter dann wieder auf die Welt zurückwirken. Denken Sie an das Beispiel The Last of Us. Denken Sie jetzt eben an dieses Beispiel von Tonight We Riot. Wenn ich eben diesen letzten Satz hier sage, dass Spiele ganz besonders dann wirksam sind, also auf der phänomenalen Ebene, als Spieler merkt man das eben, wo sie eine prozedurale Rhetorik verfolgen. Also wo sie tun, was sie sagen, anstatt etwas nur zu präsentieren. Und in dieser Form sind Games dann auch eine einzigartige Kulturform. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns an der Bar.
Danke, dass du diese Podcast-Episode gehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas Neues erfahren und lernen. Und wenn du schon mal da bist, lass uns doch eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das würde uns sehr helfen. Und wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram und Facebook. Auch über Feedback freuen wir uns sehr. Schreib uns eine Mail an am@aha-festival.ch. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matijašević. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Miloš Mišić.